Unsere vollständige Studie zu dem nachrichtendienstlichen Einfluss auf klassische Verschwörungsmedien der letzten 200 Jahre finden Sie unter dem Link in der Beschreibung dieses Videos. Der Gesamtumfang beträgt über 105.000 Worte. Die Kapitel sind chronologisch geordnet und werden konstant erweitert. In ruhigeren Zeiten sind klassische Verschwörungsmedien ein unbedeutendes Randphänomen. Aber sobald Regierungen oder gar die modernen Supermächte die Spannungen erhöhen und die entscheidenden Verschwörungsnarrative beeinflussen und popularisieren, kann daraus eine erhebliche Destabilisierungskampagne werden und ein gefährliches ideologisches Fundament, welches eine akute Krise überdauern und bei einer späteren Krise wieder aufgewärmt werden kann. Über 100 Jahre nachdem die NSDAP gegründet wurde mit einer Verschwörungsideologie, die noch weitere 75 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht, verbreiten einflussreiche Kreise in den USA und Russland immer noch die Vorstellung, die internationalen Banker, alias die Weisen von Zion, stecken hinter einer linken Weltverschwörung. Für die Linken und zunehmend auch für die politische Mitte in der Tradition der historischen Aufklärungsbewegung führt dies zu einer ausufernden Paranoia. Es gäbe vielmehr eine rechte Weltverschwörung, die man an jeder nur denkbaren Stelle der Zivilisation bekämpfen müsse. Für ideologisch verhärtete politische Aktivisten scheint die Bedrohung absolut offensichtlich und einleuchtend zu sein und jedes Mittel scheint rechtens, um die Gefahr möglichst frühzeitig zu ersticken. Allerdings driftet man so immer mehr in den Realitätsverlust ab. Agenten eines Geheimdienstes, die entweder irgendwo auf der Welt verdeckt operieren, um Informanten anzuwerben, oder die in der Zentrale sitzen, um als Auswärter ein Lagebild zu erstellen, sind ausgebildet für ein klar definiertes Ziel, sich der Realität so gut anzunähern wie nur irgendwie möglich. Ohne politisch-ideologische Filterbrille, ohne irrationale Überzeugungen, ohne Wunschdenken, ohne das Ausblenden von Informationen und Schlussfolgerungen, die einem nicht gefallen. Abseits der professionellen Geheimdienstsphäre sehen wir hingegen eine Realitätsverdrängung bis hin zum fast vollständigen Realitätsverlust. Es gilt als moralisch und erstrebenswert, im Dienste einer Ideologie so ziemlich jeden denkbaren Unfug zu behaupten und jeden klassischen Denkfehler in Serie zu begehen, den es gibt. Man wird für das Ziel ausgebildet, die Welt so zu sehen, wie sie nicht ist. Man wird für das Versagen bei der Realitätswahrnehmung belohnt und gefeiert aus den eigenen Reihen. An einem bayerischen Gymnasium wurde mir mit flammender Überzeugung verkündet, die Lehrer, das Schulsystem und die Politik repräsentieren die Tradition der historischen Aufklärungsbewegung und wir Schüler sollten dies ebenfalls in unsere eigene Identität als junge Erwachsene einbauen. Ich stamme aus einem unpolitischen Haushalt und war nie Mitglied irgendeiner Partei oder anderweitigen Organisation. Nach den Anschlägen des 11. September 2001 wurde schnell klar, was von dem schönen Gerede zu halten war: nichts. Die einen Lehrer und Politiker unterstützten die George W. Bush-Administration fast vorbehaltlos bei zwei Angriffskriegen, die mit durchschaubaren juristischen Manövern als legal getarnt wurden, bei dem verfassungswidrigen Patriot Act und bei der Aussicht, dass im Falle eines weiteren Anschlags in den USA das Kriegsrecht gelten wird. Wie viele zivile Opfer die Kriege hatten, insbesondere auch durch Folgeschäden, ist schwer zu schätzen. Zudem hatten die Republicans vor den Präsidentschaftswahlen 2000 und 2004 massiv Minderheiten von den Wählerlisten gestrichen. Selbst mein amerikanischer Cousin John Yamateo hielt eisern an den Republicans fest, obwohl er als Feuerwehrmann in New York bei den Rettungsarbeiten an Ground Zero half und der mitsamt einigen Kollegen krank wurde, mangels angemessener Atemschutzausrüstung. Auf den entsprechenden Fotos ist er zu sehen mit einer Maske, die nicht einmal unbedingt vergleichbar ist mit einer FFP2-Corona-Maske. Jahre nach 9/11 wurde in der Presse berichtet, wie er seinen verlorenen Helm zurückbekam. Der Finder war irrtümlicherweise zunächst davon ausgegangen, dass der ursprüngliche Besitzer wohl verstorben war. Andere Lehrer und Politiker hielten sich aus dem Thema weitgehend heraus. Und dann gab es noch den Typus des Sozialdemokraten, der zwar die Bush-Administration ablehnte, aber ähnlich wie Gerhard Schröder viel lieber mit dem russischen Regime kooperieren wollte, das einen brutalen Krieg in Tschetschenien führte, gegen eine Art Bin Laden-Abklatsch namens Shamil Basajew, immer weiter in Richtung Faschismus abdriftete und obendrein der US-Regierung im Krieg gegen den islamischen Terror half. Hauptsache den Beamtensold kassieren und sich eine der vorgestanzten Ausreden aussuchen. Das war die Tradition der demokratischen Aufklärung in der Praxis. Ich erwartete keineswegs, dass meine verbeamteten Lehrer einen Aufstand veranstalteten und ihre berufliche Karriere riskieren. Aber zumindest verlangte ich eine ehrliche Sicht auf die aufgeklärte Demokratie, anstatt dass Lehrer ihre Lebenslügen weitererzählen, mit denen sie sich besser fühlen wollen. Viele Spezialisten im Bereich Terrorismusbekämpfung und auch klassische Spione hatten vor 9/11 ihren Auftrag, Recht und Ordnung zu schützen, ernst genommen, wurden jedoch von der hohen US-Politik ausgebremst. Nach den Anschlägen hatte sich die Politik für einen Krieg entschieden und verlangte von den Geheimdiensten, dafür das passende Lagebild zu liefern, das vor allem auch von den Juristen dringend gebraucht wurde, um zumindest auf dem Papier nicht das internationale Verbot von Angriffskriegen zu verletzen. Für die unterschiedlichen Segmente des Zielpublikums standen die maßgeschneiderten Narrative parat. Der nationalpatriotische Fetisch für die Konservativen, das schwächliche Gejammer für die Linken und das irrationale Geraune für die klassischen Verschwörungsideologen. Was von all dem Aktivismus verdrängt wurde, waren echte Ermittlungen und wissenschaftlich-kritische Forschungen auf dem Niveau von professionellen Geheimdiensten darüber, warum die Anschläge nicht verhindert werden konnten und wer gegebenenfalls das Motiv hatte, die Anschläge nicht zu verhindern. Die Bücher The War on Freedom und The War on Truth von dem britischen Akademiker Nafees Mossadegh Ahmed, er hat einen Doktorgrad von der Sussex University, sind sehr empfehlenswerte Studien über das ominöse Versagen der Geheimdienste im Vorfeld der Anschläge. War on Freedom wurde sogar in der staatlichen Untersuchungskommission verwendet. Für die akademische Welt galt er als zu kontrovers und die gewöhnlichen Verschwörungsideologen konnten ihn nicht ausstehen, weil er zu sachlich akademisch war. Je mehr Sachliteratur man liest über die Imperien und Geheimdienste, umso mehr versteht man, wo die Trennlinie verläuft zwischen einer soliden Forschung und amateurhaften, irrationalen oder einfach unzureichenden ideologisch gefärbten Einschätzungen. Das meiste an kritischer Forschung über die Republican Party und den militärisch-industriellen Komplex stammte aus linken Kreisen und war dementsprechend beschränkt. Die Lösung auf alle Probleme, so wurde gepriesen, sei einfach Marxismus und solange man die Democrats wählt, würde alles gut werden. Das Internet hatte sich in den ersten Jahren der Bush-Administration so weit entwickelt, dass auch Audio- und Videodateien problemlos verbreitet werden konnten. Und während der zweiten Amtszeit von George W. Bush von 2004 bis 2008 deutschte ich nebenbei nach meinem Abitur und während der Universität eine Reihe an Beiträgen ein von der amerikanischen Plattform InfoWars, die auf der Tradition der konservativen John Birch Society basierte, die bis in den Kalten Krieg zurückreichte und einst Millionen Exemplare von Büchern verkauft hatte. Während linke Medienmacher mit Unterstützung großer Konzerne Filme wie Fahrenheit 9/11 veröffentlichten und die Democrats als Lösung auf alle Probleme anpriesen, wurden weitaus erfolgreichere und interessantere Beiträge veröffentlicht von unabhängigen kleinen und verhältnismäßig jungen Teams wie InfoWars aus Texas oder die Crew von Loose Change. Die Qualität war nicht akademisch, aber wenigstens spielte politische Ideologie keine Rolle, man hielt sich fern von absurdem Geschwurbel und die Präsentation war für ein Massenpublikum zugänglich. Im deutschen Raum gab es keine nennenswerten neuen Internetmedien, bis ich herumgesprochen hatte, dass in Amerika eine neue Trendwelle existiert. Daraufhin betätigten sich immer mehr Personen in Deutschland als Blogger, Podcaster und Videostreamer in der Hoffnung auf schnelles Geld und Erfolg über Nacht. Meistens wurde nur vorgetäuscht, man sei konform mit der trendigen amerikanischen Linie, um das Publikum auf seine Seite zu ziehen und es dann denjenigen Inhalten zuzuführen, die den Influencern wirklich am Herzen lagen, also Esoterik, Rechtsextremismus, Linksextremismus, UFO-Kulte und so weiter. Im Prinzip gab es bei deutschen Influencern keinen inhaltlichen Fortschritt im Vergleich zu den Verschwörungsmedien der Prä-Internet-Ära der 1990er und 1980er Jahre. Es gibt auch bis heute keine Fortschritte in der Szene. Mir war nach einer ausführlichen Stichprobe der vielfältigen internationalen Verschwörungsmedien bereits 2004 klar, dass man fast 100% der Informationen darin von vornherein verwerfen kann, als amateurhaft, paranoid, schizophren oder einfach nur Unterhaltung, die vorgibt, die Weltformel gefunden zu haben. Ein ehemaliger britischer TV-Moderator namens David Icke hatte sich inmitten einer Lebenskrise zugedröhnt mit Ayahuasca, altbackenen Verschwörungsbüchern und Esoterik, woraufhin er seinem Publikum verkündete, zu wissen, wie man die Welt rettet vor interdimensionalen Reptiloiden. Ein bärtiger Kauz namens Bill Schnöbelen erzählte einem naiven christlichen Publikum, ein Aussteiger aus den höchsten Satanistenkreisen zu sein. Der Hochstapler Fritz Springmeier verkaufte sich als Experte für satanische Programme für Bewusstseinskontrolle und mächtige Informanten hätten ihm verraten, welche 13 Familien die Illuminati heute anführen. Kathy O'Brien meinte als Kind von so ziemlich jedem prominenten Politiker missbraucht worden zu sein. Richtige Recherchen, wie über das Pedo-Netzwerk in Omaha, Nebraska oder die massiven Technologieverkäufe an die Sowjetunion oder über die Machenschaften von Jeffrey Epstein, stammten von professionellen Investigativreportern, Akademikern und Leuten wie dem ehemaligen Nebraska State Senator John DeCamp. Oftmals wurden solche wertvollen Berichte von den Massenmedien ignoriert oder heruntergespielt, während typische Verschwörungsmedien versuchten, davon zu profitieren. Ab der Obama-Administration 2008 änderte Infowars stark seinen Kurs und schwenkte ein auf Werbung für die Republicans und positive Berichte über das Putin-Regime. Statt sich um Qualität zu bemühen, ging es zunehmend um Aufmerksamkeit durch schlecht recherchierte Beiträge oder sogar komplette Fakes. Ich erklärte diese Umstände meinem Publikum im Detail. Ab 2009 machte ich mich selbstständig und fuhr meinen ganz eigenen Kurs. Ab 2012 war die Situation bei Infowars dermaßen eskaliert, dass ich explizit mein Publikum warnte vor den vielen problematischen Entwicklungen, die reihenweise von Nachahmern kopiert wurden. Die einzige populäre amerikanische Plattform, die früher einmal nicht kompletter Stuss war, war somit dahin. Der Betreiber rutschte ab in Alkoholismus, psychische Instabilität und ruinöse Verleumdungsklagen von Personen, über die er falsch berichtete. Es gibt in dem riesigen Internet heute keine einzige Webseite, keinen einzigen Podcast und keine einzige Videosendung, bei der man sich gut aufgehoben fühlen kann. Egal ob Mainstream oder im alternativen Sektor. Die einzigen einigermaßen verlässlichen Quellen für tiefergehende Einsichten sind qualitative Sachbücher oder aber eigene Forschungen. Ich veröffentliche aus Transparenzgründen auf recenter.com eine Liste der von mir ausgewerteten Literatur. Ich wollte nie in einer Szene enden und schon gar nicht in einer, die nie klar definiert wurde. Es gibt zwar Begriffe wie Wahrheitsbewegung, die herumgereicht werden, aber es existieren keine eindeutigen Grundlagentexte, wie etwa im Sozialismus oder irgendwelche Standards. Man kommt sich vor wie im Kreisen von Medizinern im 15. Jahrhundert. In der Szene ist es üblich, dass Influencer und Follower sich aus geringfügigen Anlässen gegenseitig beschuldigen, für die große Weltverschwörung zu arbeiten. Dazu reicht schon, jemandes Sichtweise zu irgendeinem Fall abzulehnen. Manchmal sind dargebotene Analysen so schlecht, dass der Verdacht geäußert wird, der Influencer versuche gezielt, die Szene zu diskreditieren. Man konnte aus dem Fiasko um den Verfassungsschutz und den nationalsozialistischen Untergrund deutlich sehen, wie V-Personen angeworben wurden, die dann weiter hetzen sollten über die non-existente jüdische Weltverschwörung und solche Dinge, die sich mit den klassischen Verschwörungsmedien überschneiden. Die rechtsextreme Szene ist weitgehend ein impotentes Sammelbecken, ähnlich wie die Szene der Verschwörungsideologen. Alle paar Jahre, wenn eine größere Krise geschieht, erleben die Verschwörungsideologen eine Hochphase, um dann wieder abzustürzen. Dieses Auf und Ab hinterlässt einen massiven Schaden und teilweise wird irrationaler Unfug auch Mainstream, wie etwa der Aktivismus gegen Corona-Maßnahmen bei Republicans in den USA oder die wilden Behauptungen über Wahlbetrug 2020. Auch die Russen mischen sich massiv im Westen ein, bei allen möglichen Aufregerthemen. Selbstverständlich gibt es bei Behörden und auch anderswo ausgebildete Profis, die entsprechende manipulative Narrative zusammenbasteln, um den Blick des Zielpublikums auf die Realität zu vernebeln. In den rund 200 Jahren der modernen Verschwörungsmedien drängt sich der Verdacht auf, dass die Rolle von Geheimdiensten viel größer war als bislang bekannt. Kein Akademiker hat diese Frage systematisch untersucht, sondern man gibt sich zufrieden damit, den offensichtlichsten Blödsinn zu widerlegen. Unter einem älteren Beitrag von mir, der ankündigte, dass die Partei Alternative für Deutschland sich die massiven Probleme der klassischen Verschwörungsmedien aufgeheizt hat, wurde in den Kommentaren der Vorwurf gepostet, ich müsse doch wegen meinem Namen tschechisch sein, irgendwie verwandt mit dem deutschfeindlichen Eduard Benesch und vor allem jüdisch, weil ich die Existenz der jüdischen Weltverschwörung abstreite. Die Mittelfranken Beneschs waren überzeugte Nationalsozialisten, allesamt durchgeprüft auf ihre Vorfahren. Der Onkel meines Vaters, Theo Benesch, war zeitweise verantwortlich für den Gesamtinhalt der Publikation Der Stürmer und saß für die NSDAP im Reichstag. Man erkennt wieder einmal den gnadenlosen Realitätsverlust der Leute. Irgendwann um das Jahr 2008 herum wurde von anonymen Aktivisten ein Eintrag über mich veröffentlicht in der Datenbank Psiram, die gedacht ist als Online-Pranger für abgedrehte Esoteriker, betrügerische Wunderheiler und klassische Verschwörungsideologen. Da zu der damaligen Zeit sehr viele Leute anfingen zu bloggen über kontroverse Themen, wurde anscheinend sehr hastig der Eintrag über mich zusammengeschustert und in den Folgejahren hier und da etwas erweitert. Es kommt immer noch vor, dass jemand irrigerweise meint, er könne dort einfach schnell nachlesen, wer ich bin und was für eine Art Arbeit ich betreibe. Es steht fast gar nichts drin, was auch nur irgendwie korrekt oder aussagekräftig wäre. Jemand, von dem ich das letzte Mal um 2010 herum etwas hörte und der zuvor als Student ein paar Beiträge gemacht hatte, wird heute immer noch, Stand Mai 2022, als leitender Mitarbeiter genannt. Ein anderer, der bis 2010 etwas Merchandise von mir verkauft hatte, sei heute noch der Verantwortliche unseres Online-Shops. Es heißt, die bis dato beibehaltene Standardvorgehensweise sind die Übersetzung und Vertonung von Artikeln und Dokumenten aus dem Umfeld des Verschwörungstheoretikers Alex Jones sowie deren Vermarktung. Nun, wie bereits erwähnt, war George W. Bush noch in seiner ersten Amtszeit, als ich während meines Studiums nebenher ein paar Beiträge von Alex Jones bzw. Infowars eindeutschte. Eigentlich müsste bei Psiram stehen, dass ich seit mindestens einem Jahrzehnt einer der ausführlichsten Kritiker von Jones bin, der sogar mit dessen leitenden Mitarbeitern Paul Joseph Watson und Aaron Dykes direkt in der Schweiz zusammengearbeitet hat. Die beiden arbeiten übrigens nicht mehr für Jones. Ich kenne mich weitaus besser aus mit Jones als die Betreiber von Psiram. Während der Bush-Ära versuchte ich, den ein oder anderen deutschsprachigen Influencer kennenzulernen, aber in allen Fällen entpuppten sich jene als Amateure, Verrückte und Betrüger. In jedem einzelnen Fall erfolgte eine ausführliche Distanzierung und eine detaillierte Erklärung meinerseits. Ich nutzte jede dieser Gelegenheiten, um die Szene immer besser zu verstehen. Natürlich erfährt man auf Psiram davon nichts. Will man sich auf Psiram informieren über beispielsweise die John Birch Society, die dank Finanzierung von Koch Industries einer der größten Einflüsse war auf Verschwörungsmedien, findet man dazu leider nichts. Über den Einfluss russischer Desinformationskampagnen erfährt man nur etwas am Rande. Dem geneigten Psiram-Leser entgeht auch die Tatsache, dass ausgerechnet Frühsozialisten den modernen Antisemitismus und den modernen Mythos einer jüdischen Bankerweltverschwörung begründet hatten. Erst recht fehlt bei Psiram alles über adelige britische Netzwerke, die in den 1800er Jahren die völkische Szene Deutschlands und Österreichs unterwandert hatten und vollpumpten mit falschen Verschwörungsnarrativen, die Jahrzehnte später von den Nationalsozialisten kopiert wurden. In der Trump-Ära und vor allem während der Corona-Pandemie wurde dermaßen viel schlechtes Material über vermeintliche Verschwörungen veröffentlicht, dass immer mehr Akademiker, vor allem aus Bereichen wie der Sozialforschung, sich spezialisierten auf dieses Phänomen, ohne dabei qualifiziert zu sein, um Empirien und Geheimdienste einzuschätzen. Dementsprechend leisteten sie auch keinen nennenswerten Beitrag zur Forschung über die Frage, wie stark der Einfluss von Geheimdiensten bislang auf klassische Verschwörungsmedien tatsächlich war. Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit sollen eigentlich die Menschen näher zusammenbringen, sodass sie trotz ihrer vielfältigen Unterschiede auf einer grundlegenden Basis miteinander kooperieren und sich immer neuen Lösungen für wichtige Fragen annähern, egal ob es sich um die Reaktion auf eine Pandemie handelt, auf das außenpolitische Verhältnis zu anderen Nationen, Umweltschutz oder Sicherheit. Wenn wir im Jahr 2022 Bilanz ziehen, dann sehen wir leider gegenseitiges Misstrauen, regelrechte Feindseligkeit und Realitätsverlust in unseren westlichen Republiken, was uns Bürger ausbremst und sogar gefährdet. Die gängigen politischen Lager versuchen immer noch krampfhaft, die festgefahrene Situation dadurch zu lösen, indem sie versuchen, den anderen Lagern ihre Ideologie aufzudrängen und eine totale Vereinheitlichung zu erzwingen. Und genau dieses Vorgehen nährt wieder Misstrauen, Feindseligkeit und Realitätsverlust. Insofern zeigen eigentlich alle großen ideologischen Gruppen ein Verschwörungsdenken, weil sie sich konstant bedroht sehen und ins Irrationale abdriften. Als am 6. Januar 2021 das United States Capitol gestürmt wurde von einer Welle an Demonstranten, konnte man deutlich sehen, wie die amerikanische Republik insgesamt ein gefährliches Verfallsstadium erreicht hatte. Das Problem betrifft längst nicht nur ranghohe Kreise der Republicans, die den Wählern eingeredet hatten, dass Joe Biden von den Democrats nur mit Hilfe der kommunistischen Chinesen und verräterischen Herstellern von Wahlcomputern die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte. Es geht auch nicht nur um typische Rechtsextreme, die hinter allem die internationalen Banker, also die Weisen von Zion, wähnen. Es geht nicht nur um die QAnon-Sekte, die tatsächlich glaubte, Donald Trump hätte ein Team aus mächtigen Patrioten hinter sich und werde die linken Verschwörer allesamt bald verhaften. Es geht auch nicht nur um neurechte Gruppen wie die Proud Boys und Oath Keepers, von denen manche sich mittlerweile schuldig bekannt haben, in Bezug auf den schwerwiegenden Anklagepunkt der Seditious Conspiracy, auf Deutsch etwa Verschwörung zum Aufruhr. Es geht auch um die Reaktion und Interpretation der Kapitolserstürmung bei den Democrats. Die zunehmend radikalisierten linken Kreise fühlten sich, wie üblich, bestätigt, dass hier eine Art rechte Weltverschwörung am Werke war. eine internationale Seilschaft aus Republicans, Russen und Unterstützern sowie Mitläufern aus dem Bürgertum. Es ist auch nicht überraschend, dass für Linke diese Sichtweise völlig selbstverständlich scheint. Der Investigativreporter Greg Palast deckte in den Jahren 2000 und 2004 tatsächlich relevante Wahlmanipulationen der Republicans auf. Während der Bush-Administration gab es zwei völkerrechtlich umstrittene Kriege und verfassungswidrige Legislatur wie den Patriot Act. Milliardäre aus dem konservativen Spektrum vermeiden Steuern durch Offshore-Firmenkonstrukte und bezahlen Politikerkarrieren samt Wahlkämpfe. Russland ist tatsächlich in einer Art Faschismus angekommen und alle möglichen neurechten und altrechten Kreise aus dem Westen buhlten um das Putin-Regime. Gemäß der marxistisch-leninistischen Sichtweise, dass man jede Art von Problem bei den Menschen durch entsprechende Pädagogik wegerziehen oder abtrainieren kann, versuchen linke Aktivisten, wo sie können, überall Einfluss zu nehmen und alles zu zersetzen, was sie zu der rechten Weltverschwörung zählen. Eine ganze Reihe an linken Akademikern und Aktivisten versuchen natürlich auch, gängige rechte Verschwörungsmedien zu bekämpfen, wobei diese Art der Forschung eher schwachbrüstig und oberflächlich daherkommt. Liest man beispielsweise das Routledge Handbook of Conspiracy Theories, das als Standardwerk gilt, erfährt man in einem langweiligen Kapitel nach dem nächsten, dass frustrierte Bürgerliche sich durch irrationale Verschwörungsnarrative besser fühlen wollen. Da das gewöhnliche Bürgertum und dessen Vermögen und Freiheiten als Nährboden des Faschismus gilt, soll dementsprechend alles kaputt besteuert und kaputt reguliert und kaputt geredet werden. Indem das gesamte Standardprogramm linker Subversion angewendet wird, fühlen sich wiederum die rechten Kreise in ihrer Paranoia bestätigt, was dann wieder zu verstärkten rechten Aktivitäten führt, was wiederum die Linken in ihrer Paranoia bestätigt. Seit Jahrzehnten versuchen Linke, das Feld der seriöseren Investigativreportagen zu besetzen und deckten dabei tatsächlich allerhand sehr heikle Geheimoperationen auf. Von der Streichung hunderttausender Bürger aus Minderheiten von den Wählerlisten über Iran-Contra, MK-Ultra bis hin zu Wetterwaffen im Vietnamkrieg. Das rechte Spektrum konterte mit Organisationen wie der John Birch Society, die mit dem Sponsoring von Koch Industries millionenfach Bestsellerbücher verkaufte, mit einer Mischung aus interessanten Fakten über den Sozialismus und Fakes aus älteren Verschwörungswerken. Die bekanntesten Birch-Bücher wurden auch das Fundament schlechthin für die deutschsprachigen Verschwörungsmedien in den 1980er und 1990er Jahren. Die QAnon-Sekte, die frühzeitig für den Präsidentschaftswahlkampf 2020 geschaffen worden war, basiert auf dem alten Birch-Märchen, dass es ein Netzwerk aus patriotisch gesinnten, rechtskonservativen Oligarchen, Politikern, Geheimdienstlern und Militärs gäbe, das in absehbarer Zeit eine Verhaftungswelle startet gegen die linken Rädelsführer. Auf die Erfüllung dieser Verheißungen wartet das Zielklientel natürlich genauso vergeblich wie die Anhänger der Heaven's Gate-Sekte auf die Rückkehr des Kometen. Linke Subversion und Spionage ist eine todernste Angelegenheit. Mithilfe internationaler kommunistischer Parteien, Arbeitervereinen, Gewerkschaften und weiteren Tarnorganisationen konnten Geheimdienste wie das sowjetrussische KGB die Geheimnisse des amerikanischen Atomwaffenprogramms stehlen. Genauso gab es beim KGB Abteilungen für subversive Maßnahmen gegen kapitalistische Länder, was darauf abzielte, Unzufriedenheit zu schüren und zu verstärken und möglichst viele naive Linke für Russlands imperiale Zwecke zu benutzen. Belastendes Material gegen wichtige Personen aus der NATO-Sphäre wurden geschickt kombiniert mit Fakes und international in der Presse lanciert. Der KGB hatte auch keine Berührungsängste damit, die Fake-Protokolle von Zion massenhaft in der muslimischen Sphäre zu verbreiten. Es sollte niemanden überraschen, dass auch nach dem Ende der Sowjetunion russische Geheimdienste die subversiven Aktionen fortsetzten und zunehmend ein rechtes Publikum umgarnten mit allerhand Verschwörungsnarrativen. In Deutschland erlebte die Partei AfD aufgrund der Flüchtlingskrise, der neurechten Trendwelle um Donald Trump und der gut bezahlten Russenpropaganda zeitweise einen Höhenflug bis hin zu fast 20% bundesweit in Umfragen. Immer wieder gab es von bestimmten AfD-Politikern öffentliche Aussagen, die den Eindruck erwecken, die Herren und Damen haben in ihren Bücherschränken zu Hause das bekannte Spektrum stehen an klassischer Verschwörungsliteratur und klassischem Rechtsrevisionismus, ohne dass sie dieses Zeug jemals wirklich kritisch hinterfragt haben und ohne dass sie sich eine echte Bildung angeeignet haben. Der typische Konsument solcher Werke kennt sich im Prinzip mit seiner eigenen ideologisch-politischen Gruppierung gar nicht wirklich aus, so absurd dies auch klingen mag. Er kennt weder die tatsächlichen Hintergründe der ersten großen internationalen Bestseller aus den 1790er Jahren, noch die Phase der frühen bis mittleren 1800er Jahre, in der ausgerechnet Frühsozialisten den modernen Antisemitismus schufen und die ersten Verschwörungsbestseller schrieben über vermeintliche jüdische Weltverschwörungen. Noch ist ihm bewusst, wie später die Angloamerikaner die völkische Szene Deutschlands und Österreichs aus strategischen Gründen infiltrierten und mit Verschwörungsunfug zumüllten. Und erst recht begreift er nicht den erheblichen manipulativen Einfluss der amerikanischen John Birch Society aus der Zeit des Kalten Kriegs. Ab einem gewissen Punkt war die Schwelle überschritten, bei der der Verfassungsschutz, der deutsche Inlandsgeheimdienst, öffentliche Informationen sammeln durfte, um Klarheit zu gewinnen, ob die Partei insgesamt finstere Absichten hegt und womöglich sogar eine Art NPD-Abklatsch ist und die NSDAP zum Vorbild hat. Dann war bald die nächste Schwelle überschritten, bei der der Verfassungsschutz einen stärkeren Verdacht attestiert und sogar nachrichtendienstliche Mittel anwenden darf, um Klarheit zu gewinnen. Würde ein Gericht irgendwann bestätigen, dass zu der Verfassungswidrigkeit noch eine aggressiv-kämpferische Haltung dazukommt, wären die Kriterien für ein Parteiverbot gegeben. Der Verfassungsschutz hatte ohnehin längst das rechtsextremistische Spektrum infiltriert. Zudem operieren zusätzlich ausländische Dienste auf deutschem Boden, die dann erbeutete Informationen gegebenenfalls mit dem Verfassungsschutz teilen. Es hängt letztendlich von den Diensten ab, ob die AfD in Flammen untergeht oder als eine Art impotentes Sammelbecken weiterlaufen darf. Immer mehr gemäßigten AfD-Mitgliedern und Anhängern dämmert es, dass der Rechtsextremismus voller V-Leute der Behörden ist und der Begründer der NPD, Adolf von Tadden, als britischer Agent enttarnt worden war. Kann es sein, dass V-Leute benutzt wurden, um die AfD auf Neonazi zu drehen, damit der CDU-CSU keine legitime Konkurrenz erwachsen kann? Oder war die Sogwirkung der klassischen Verschwörungsliteratur so stark, dass ein erheblicher V-Mann-Einsatz gar nicht notwendig war? Linke Akademiker und Aktivisten verunglimpfen selbst den noch so harmlosesten AfD-Anhänger, der sich eigentlich nur eine seriöse konservative Partei gewünscht hatte und keine blau lackierte NPD. Denn nach linker Logik sind Bürgerliche immer die Steigbügelhalter des Faschismus und müssen durch Pädagogik bzw. Gehirnwäsche als gesellschaftliche Klasse zersetzt werden. Die AfD suchte immerzu Kontakte zum russischen Putin-Regime und dieser Kurs setzt sich auch nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine in relevanten Teilen der Partei fort. Allerdings war das allgemeine Entsetzen über die SPD nach Kriegsbeginn größer, denn noch kurz vor dem 24. Februar wurde händeringend daran gearbeitet, irgendwie noch das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 über die Bühne zu bekommen. Mithilfe einer Pseudo-Umweltstiftung wollte man amerikanische Sanktionen unterlaufen. Warum fuhr die SPD auch dann noch einen soften Kurs gegenüber Russland, als das Regime dort längst eine Mischung fuhr aus Faschismus und Zarentum mit gesteuerter orthodoxer Kirche? In feinster Paranoia regen sich Linke darüber auf, dass die AfD nicht längst verboten wurde und erinnern an die Kontroverse um die ganzen V-Leute beim nationalsozialistischen Untergrund NSU, wo der Verfassungsschutz hunderttausende Euros an Neonazis bezahlt hatte für den Aufbau rechter Strukturen. Linke wähnen, dass der Verfassungsschutz und die Polizei insgeheim unter Kontrolle der rechten Weltverschwörung stecken. Das wollen sie aber nicht allzu explizit so sagen und schon gar nicht den Begriff Verschwörung benutzen, denn dies ist ja ihr dehnbarer Kampfbegriff gegen rechte Agitation. In feinstem marxistisch-hegelschen Kauderwelsch definieren linke Forscher den Begriff Verschwörungstheorie negativ, behaupten aber gleichzeitig eine zunächst wertungsfreie, neutrale Definition. Sie möchten sich als Richter darüber aufschwingen, was nun ein falsches Verschwörungsnarrativ ist und welches Narrativ tatsächlich mit Fakten untermauert werden kann, ohne die notwendige Kompetenz dazu vorweisen zu müssen. Eine ganze Reihe an Akademikern verdient im Prinzip ihr Geld damit zu erklären, dass es keine Weisen von Zion gibt, dass Corona kein Fake war, dass Wunderheilmittel aus dem Internet nichts bringen und dass frustrierte Bürgerliche sich emotional hochziehen wollen durch Verschwörungsnarrative. Diverse Sozialforscher und Pädagogen, die vom Staat oder von reichen Gönnern bezahlt werden, sind aber überhaupt nicht ausgebildet und qualifiziert dafür, die Geheimoperationen der Imperien aus Vergangenheit und Gegenwart zu rekonstruieren. Sie geben widerwillig zu, dass es beispielsweise den Iran-Contra-Skandal gab oder das MK-Ultra-Projekt. Aber ihr Wissen dazu ist oberflächlich und sie betreiben keine eigene Forschung zu solchen Geheimoperationen. Alles, was ihnen nicht passt, kann den Stempel Verschwörungstheorie aufgedrückt bekommen. Egal, ob es um einen höchst komplizierten Fall wie 9/11 geht, der eine jahrelange Vorgeschichte bei den internationalen Antiterrorbehörden hat, oder um bedeutungslosen Firlefanz. Man kann die künstlichen Begriffe wie Verschwörung und Verschwörungstheorie getrost vergessen. Es gibt genügend klar definierte, geläufige Definitionen über organisiertes Verbrechen sowie über legale Geheimoperationen, illegale und jene in der rechtlichen Grauzone. Entweder liefert jemand gute oder schlechte Informationen und Interpretationen über organisiertes Verbrechen oder Geheimoperationen. Entweder ist jemand qualifiziert oder unqualifiziert, um Informationen und Interpretationen zu solchen Angelegenheiten einzuschätzen. Punkt. Für Personen, die irgendeiner völlig veralteten, grob fehlerhaften Ideologie und Geschichtsinterpretation anhängen, besteht der Anreiz, alles als irrationale Verschwörungstheorie abzustempeln, was die eigenen Überzeugungen und Interessen gefährdet. Umgekehrt besteht der Anreiz, alles als wertvolle Analyse einzustufen, was einem gefällt. Man kann nur jedem Menschen empfehlen, klassische Verschwörungsliteratur und die gängige Sozialforschung über Verschwörungstheorien erst einmal links liegen zu lassen. Es gibt genügend wertvolle wissenschaftliche und sogar gleichzeitig kritische Sachbücher über die Imperien, über Geheimdienste und Psychopathologie. Es sollte jedem klar sein, dass große gesellschaftliche Veränderungen in den vergangenen tausenden Jahren ohne subversive bzw. geheimdienstliche Techniken nicht zustande gekommen wären. Viele Imperien erlebten gerade deshalb eine Blütephase, weil sie sich durch geheimdienstliche Techniken den entscheidenden Vorteil verschaffen konnten oder gingen unter, weil sie geheimdienstlich unterlegen waren. Die französische Monarchie wurde nicht einfach durch spontanen Aktivismus der Untertanen und rohe Gewalt gestürzt, sondern es brauchte professionell agierende Strukturen, die ihre Pläne abschirmen konnten vor den Spionen des Königshauses. Die amerikanische Unabhängigkeit hätte es nie gegeben, wenn die Spionage des britischen Kolonialreichs rechtzeitig Wind davon erhalten und die Sache früh gestoppt hätte. George Washington war für den Unabhängigkeitskrieg auf Gedeih und Verderb angewiesen, auf massive Lieferungen der Franzosen, die entsprechend abgeschirmt werden mussten vor den Agenten der Briten. Als Martin Luther dem Monopol der katholischen Kirche den Kampf ansagte, setzte Rom ein Netz aus Fahndern und Agenten auf ihn an, um ihn nach Rom zu entführen. Der sächsische Adel versteckte ihn und verschaffte ihm eine Tarnidentität. Die ersten nennenswerten Aktivitäten der aufklärerischen Dichter und Denker waren gefährlich und dementsprechend versteckte man Strukturen in Geheimgesellschaften mit Codechiffren, Decknamen und geheimen Treffpunkten. Ohne erhebliche subversive bzw. geheimdienstliche Strukturen hätte es auch nie eine kommunistische Revolution in Russland gegeben. Und die Sache ist viel komplizierter, als die meisten ahnen. Laut dem Autor Edward Smith, der lange Jahre für die CIA in Russland gearbeitet hatte, war Stalin ein Agent für die Geheimpolizei der Zaren. Einige andere bedeutende Revoluzzer wie Lenins engster Vertrauter Malinowski wurden sogar als Agenten enttarnt. Weitere Figuren, darunter auch Lenin selbst, sind höchst suspekt. Die Geheimoperationen und Geheimstrukturen der Vergangenheit zu rekonstruieren, so gut es irgendwie möglich ist, stellt eine gewaltige, aber lohnenswerte Aufgabe dar. Man muss sich hüten vor den scheinbaren Abkürzungen, die einem geboten werden. Für klassische Verschwörungsideologen stecken sowieso hinter allem die Weisen von Zion, egal um welche Krise es sich auf der Welt handelt. Es wird geglaubt, dass man aus alten schlechten Verschwörungsbüchern oder den inhaltsgleichen digitalen Medien im Internet bereits alles Wichtige gelernt hat. Die Verschwörungsideologen wähnen sich im Besitz einer ausgesprochen guten Bildung über Imperien und Geheimdienste. Die gewöhnlichen Bürger aus der aufgeklärten Mitte besitzen im Wesentlichen so gut wie keine Bildung über Geheimdienste, weil sie weder in der Schule noch im Studium oder anderweitig mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Ab und zu werden in den großen Zeitungen und Fernsehsendungen Geheimdienste nebenbei erwähnt, als handle es sich um dröge Behörden, die ihren Beitrag leisten zur Bewahrung der demokratisch-aufklärerischen Ordnung. Solche Bürger sind eine leichte Zielscheibe für Manipulation und eine echte, aufgeklärte demokratische Ordnung setzt eben voraus, dass man versteht, wie Geheimdienste und Imperien wirklich funktionieren und in der Vergangenheit funktionierten. Man kann leider nicht bequem und denkfaul die zentralen Aufgaben an Behörden auslagern. Linke haben eher noch einen verstärkten Bezug zum Thema Geheimdienste, weil Linke eben seit jeher mit subversiven Techniken arbeiten und sich helfen lassen von kommunistischen Parteien, Tarnorganisationen und diversen Diensten wie dem KGB oder der Stasi. Für Rechtskonservative bedeutet legitime Geheimdienstarbeit im Prinzip Antikommunismus und sie sind eher gewillt, ein oder zwei Augen zuzudrücken, als den Kommunisten irgendwie nachzugeben. Selbst wenn dabei in westlichen Ländern das Gesetz überschritten wird oder wenn in Bananenrepubliken rechte Diktatoren gefördert werden. Die Logik lautet, dass lieber ein paar tausend Kommunisten verschwinden, als dass man eine kommunistische Revolution riskiert, die viel mehr Opfer mit sich bringen kann. Für Rechtsextremisten funktioniert sowieso nur die reine Diktatur. Für die Oberschicht des angloamerikanischen Imperiums war es äußerst lohnenswert, das gesamte politische Spektrum zu kontrollieren und die gewöhnlichen Menschen damit bei der Stange zu halten. Die dominanteste Gruppe in westlichen Industrieländern sind die Anhänger der traditionellen demokratischen Aufklärungsbewegung, die sich als die neutrale Mitte begreifen. Aus ihrer Sicht stehen Menschen aus dem rechten Spektrum unter Generalverdacht, die Aufklärung teilweise oder ganz rückgängig machen zu wollen, sodass ein neues autoritäres System gebildet werden kann, also beispielsweise eine Herrschaft der Megakonzerne oder eine neue Aristokratie, ein Regime von Generälen oder eine Art Faschismus nach Vorbild des alten Roms. Aus der Sicht der aufgeklärten politischen Mitte stehen die radikaleren Linken unter Generalverdacht, demokratische Republiken beseitigen zu wollen, um jene zu ersetzen durch ein sozialistisches Regime, wo Andersdenkende keinen Platz haben und als Verräter bekämpft werden. Bei genauerer Betrachtung fühlt sich die Aufklärung in der Praxis sehr hohl an, was leider dazu führt, dass viele Bürger sich nicht aktiv politisch betätigen und dass Extremisten versuchen, die frustrierten Bürger einzufangen. Megakonzerne und Hedgefonds in steuerbefreiten Offshore-Zentren, die die Karrieren von Politikern bezahlen, haben nichts mehr zu tun mit einem fairen Markt der Produkte und Ideen. Politiker der CDU, CSU, FDP und SPD unterhielten lange Zeit ausgedehnte politische und wirtschaftliche Beziehungen zu den grässlichsten Regimen in Russland, China oder auf der arabischen Halbinsel. Genau solche Beziehungen pflegen die Democrats und Republicans in den USA und benutzen dafür die gleichen Ausreden. Britannien rühmte sich der Magna Carta, aber entwickelte sich durch absolute Rücksichtslosigkeit zu dem größten Kolonialreich der Welt. Die USA als Land of the Free, Home of the Brave, haben international einen Ruf als rücksichtsloses Empire, das nicht einmal vor Völkermord an den Ureinwohnern zurückschreckte. Selbst in der fünften Version der Französischen Republik war Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nur ein lausiger Slogan. Wie jedes klassische Empire auch, führte man einen brutalen Krieg um die Kolonie Algerien, weil die Menschen dort über sich selbst bestimmen wollten. In Schulen, an Universitäten, in Behörden, bei der EU und großen Medien wurde ein regelrechter Kult zelebriert um die Aufklärung, so als handle es sich um eine Kirche mit vielen kleinen Ritualen und Beschwörungsformeln. Dass bestimmte Linien des Hochadels die Aufklärung bezahlt und koordiniert hatten, weil die Ära der Bauernleibeigenschaft sich dem Ende näherte und die moderne Wissenschaft eine gewaltige Transformation des Imperialismus in Aussicht stellte, erklärt man den Bürgern heute natürlich nicht. Es ist eine schöne, aber naive Fantasievorstellung, dass ein paar Dichter und Denker und Musiker mit ihrem Aktivismus die Adelsherrschaft beendeten. Im Mittelalter und der Antike lebten 90% der Menschen in Armut, zumeist als Bauern, um das Getreide zu erwirtschaften, mit dem die Regierung ihre Luxuspaläste und Streitkräfte bezahlte. Moderne Wissenschaftler erfanden allerdings Kunstdünger, der die Ernteerträge verdoppelte, Dampfmaschinen, immer bessere Gewehre, Kriegsschiffe und vieles mehr. Wenn ein Imperium eine Zukunft haben wollte, musste es immer mehr Bauern von den Feldern holen und in Fabriken und Schulen stecken. Der Hochadel musste seine Macht zunehmend verstecken hinter Tarnfirmen und politischen Tarnorganisationen, damit die Illusion von Freiheit entstehen konnte und die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen untereinander streiten. Von der Perspektive des rechten Spektrums aus betrachtet, sieht die Welt anders aus. Die alte aristokratisch-kirchliche Ordnung und starre hierarchische Unterteilung der Gesellschaft in unterschiedliche Klassen sei gut gewesen und man hätte das System bestenfalls reformieren müssen, aber nicht abschaffen. Alles schien geordnet, selbst das private und spirituelle Leben der Untertanen. Die Besten der Besten hätten den meisten Einfluss gehabt und dadurch sei Sicherheit gewährleistet worden. Die radikale Aufklärungsbewegung und die noch radikalere sozialistische Bewegung seien hochgefährliche, zersetzende Kräfte gewesen, die selbst alteingesessene Imperien zu Fall brachten, wie Frankreich oder Russland, woraufhin Chaos, Bürgerkriege und Verfall resultierten. Die traditionellen Bindungen der Menschen seien beschädigt worden, die Religion geschwächt und die Sicherheit kompromittiert. In den 1800er Jahren verbreitete sich im rechten Spektrum dann auch noch die groteske Vorstellung, jüdische Kleinstfamilien hätten das britische Kolonialreich und dann auch noch die USA übernommen, ohne irgendwie aufgehalten zu werden. In Wirklichkeit baute das adelige britische Kolonialreich einfach das moderne System des fraktionalen Reservebankings, das den Banksystemen konkurrierender Imperien überlegen war. Und zu diesem Zweck hatte der britische Adel scheinprivate Bankhäuser hochgezogen, wie Barings oder eben auch Rothschild. Allerdings verbreitete sich gleichzeitig das wohl übelste Fake aller Zeiten. Nathan Rothschild hätte durch seine eigenen geheimdienstlichen Netzwerke als erster den Ausgang der Waterloo-Schlacht gegen Napoleon erfahren und dann den britischen Aktienmarkt abgezockt. Hätte er es tatsächlich gewagt, exklusive Informationen nicht prompt mit dem Adel zu teilen, wäre er umgehend verhaftet und seiner Familie enteignet worden. Aber laut dem Mythos wäre der Adel, der über Jahrhunderte hinweg das mächtigste Imperium aller Zeiten aufgebaut hatte, mit weitreichenden Kolonien, nur ein Haufen Trottel gewesen, der sich von einer jüdischen Kleinstfamilie widerstandslos entmachten ließ. Als schließlich das russische Zarenreich stürzte und manche der kommunistischen Revoluzzer einen jüdischen Hintergrund aufwiesen, explodierte die Gerüchteküche regelrecht und die schlecht zusammengefälschten Protokolle der Weisen von Zion wurden zum internationalen Bestseller. Es handelte sich um eine richtiggehende Wahnvorstellung. Juden hätten eine beinahe magische Fähigkeit zur Subversion und Revolution. Rückwirkend dichtete man jüdischen Verschwörern gleich noch die französische Revolution an und auch den Untergang des Römischen Reichs. Selbst vor fast 2000 Jahren sei Rom den subversiven Zauberkräften der jüdischen Minderheit nicht gewachsen gewesen. Die Nationalsozialisten bastelten aus älterer, schlechter Verschwörungsliteratur einen Großteil ihrer Ideologie zusammen und bedienten sich zudem noch weitgehend beim alten Rom. Um den Kreislauf der jüdischen Subversion endgültig zu stoppen, war es im Nazi-Denken nicht ausreichend gewesen, Juden in Ghettos zu verbannen oder des Landes zu verweisen. Solche Methoden seien in vielen Jahrhunderten der europäischen Geschichte immer wieder versucht worden, ohne den Kreislauf damit zu stoppen. Und so blieb nach Nazi-Logik nur die Vernichtung übrig. Der Begriff Endlösung der Judenfrage beschreibt eben nicht nur die endgültige Vernichtung von Juden, sondern auch den endgültigen Stopp der vermeintlichen jüdischen Subversion. Einflussreiche Amerikaner wie Henry Ford und auch der britische Adel bezahlten aus strategischen Gründen schlechte Verschwörungsliteratur, weil man sich dadurch zeitweise Sympathien der Nazis sichern konnte. In den Wunschvorstellungen von Hitler hätten Männer wie Ford und der britische Adel die jüdischen Netzwerke in den USA und Britannien zerschlagen und dann auch noch dem Dritten Reich geholfen, die Sowjetunion zu brechen. Dann hätten nur noch drei Imperien von Belang existiert und alle davon seien von mittel- und nordeuropäischer Abstammung. Nach Sicht heutiger Rechtsextremisten und klassischer Verschwörungsideologen sei jedoch der jüdische Einfluss bei den Angloamerikanern zu groß gewesen, das Dritte Reich kapitulierte und das rechte Spektrum müsse heute zwingend weiter den Kampf führen gegen die Weisen von Zion. Für die Linken ergibt sich ein ganz anderes Bild. Nach Jahrtausenden der Imperien, die ihre Leibeigenen, rund 90% der Gesellschaft, rücksichtslos ausbeuteten, ergab sich in den 1700er und 1800er Jahren plötzlich die Chance der Befreiung. Nur der Sozialismus versprach einen echten Bruch mit der Vergangenheit, da der Besitz des Adels nicht einfach nur beschlagnahmt und umverteilt, sondern dauerhaft vergemeinschaftlicht werden sollte. Das hieße, dass nennenswerter Privatbesitz dauerhaft verboten sein sollte, um einen Rückfall in althergebrachte Verhältnisse zu verhindern. Für einen Sozialisten ist die Aufklärungsbewegung nur eine halbe Revolution gewesen, bei der zwar der Adel gestürzt wurde, aber sich eine neue Art Adel entwickelte in Form der Reichen und Superreichen. Zu allem Übel würden die Reichen auch noch das gewöhnliche Bürgertum kontrollieren. Diese Bürgerlichen versuchen, die Reichen nachzuahmen und jenen zu dienen, um aufsteigen zu können. Ergo bräuchte es einen gewaltsamen sozialistischen Umsturz oder eine schleichende Infiltration der Gesellschaft. Alles, was bürgerlich ist oder rechtskonservativ oder gar rechtsradikal, ist der Feind. Bis heute haben es die Sozialisten nicht fertiggebracht, ihre eigene Geschichte wirklich schonungslos aufzuarbeiten. Und damit ist längst nicht nur die Vernichtung von Millionen Andersdenkender gemeint, die gnadenlose Unterdrückung und eine Reihe an Angriffskriegen, sondern vor allem die Geschichte, wie der Hochadel frühzeitig die sozialistische Bewegung als Bedrohung erkannte und nach allen Regeln der Kunst unterwanderte. Die adeligen Strukturen der Geheimpolizei verfügten über erhebliche Geldmittel, während die frühen Sozialisten am Hungertuch nagten. Die Geheimpolizei war nicht nennenswert eingeschränkt durch Grundrechte und Verfassungen. Die russischen Zaren aus ein und derselben Familie wie der britische Thron hatten ohnehin keine vollständige Herrschaft über Russland. Es drohten der Zerfall und interne Kriege gegen den alten, gewöhnlichen russischen Adel, der bis in alle Ewigkeiten an dem alten Modell der Bauernleibeigenschaft festhalten wollte, während sich Europa und die USA längst weiterentwickelt hatten. Die Geheimdienste der Zaren hatten die kommunistischen Bewegungen gründlich infiltriert und das Romanow-Vermögen rechtzeitig in die City of London transferiert. Fast alle Romanows verließen einfach Russland ungehindert. 4 Großfürsten wurden angeblich ermordet, ohne dass überzeugende Leichen aufgetaucht sind. Der letzte Zar wurde angeblich samt Angehörigen ermordet, aber diese Darstellung hängt einzig und allein an einem äußerst wenig überzeugenden Abgleich von DNS-Proben, die angeblich von alten Knochen stammen, die Jahrzehnte später gefunden wurden. Die Revolution samt Bürgerkrieg zerstörte den gewöhnlichen russischen Adel und schuf zum ersten Mal ein einheitliches Regime, in dem die Bauern genauso unterdrückt waren wie vorher auch. Früher gehörte der Ackerboden einem Adligen und der Bauer war offiziell eingestuft als Leibeigner. Im Sozialismus gehörte der Ackerboden dem Kollektiv, war de facto aber kontrolliert von der Partei und der Bürger musste sich immer noch abrackern, ohne an seiner Situation etwas verändern zu können. Wie unter den Zaren und wie im alten Rom wurde das angebaute Getreide eingezogen, damit das kommunistische Regime damit seine Rechnungen bezahlen konnte.